Ja, wir sind zum Schluss unserer Predigtserie durch den Galaterbrief gekommen und haben heute nochmal ein bisschen was vor. 7 Prinzipien für ein Leben im Geist, habe ich die Predigt überschrieben. Und ja, es sind auch tatsächlich 7. Und die Leute, die mich kennen, werden sagen, oh meine Güte, schnell erstmal die App rausholen und den Ofen um 20 Minuten vorschieben oder zurückschieben. Aber ich versuche trotzdem, die 7 Prinzipien durchzugehen. Und den zeitlichen Rahmen hier nicht zu sprengen, weil ich glaube, das meiste davon ist schon angeklungen. Und vielleicht ist das einfach jetzt nochmal so eine Zusammenfassung und Wiederholung von vielen wichtigen Punkten. Letztes Mal hatte der Fabian hier 2 Hunde vorne. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wisst ihr noch, wofür diese Hunde standen? Genau, für Fleisch und Geist, also Fleisch und Geist im übertragenen Sinne für unsere menschliche, egoistische, selbstbezogene Natur und der Geist für die von Gott gegebene neue Natur, die Jesus Christus uns geschenkt hat. Und ihr wisst ja noch, die Problematik war, ne, welchen Hund wir füttern, der wird sich durchsetzen, der wird stark werden. Und vielleicht ist heute die Predigt eine kleine Hilfe, nämlich die Frage, wie füttern wir denn unseren Geist, unsere geistliche Natur, so dass dieser Hund, die geistliche Natur, tatsächlich die Oberhand behält in unserem Leben und wir eben nicht so abrutschen, wie das dem Willi passiert ist. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht und ich gehe immer noch davon aus, dass es ein Happy End gibt. Ich hoffe, das ist keine dieser Bad-Geschichten, die am Ende ganz böse enden. Also da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Und wir hatten ja gesagt, die Predigtserie ist überschrieben, Berufen zur Freiheit. Und Daniel hatte das vorhin schon zitiert, nämlich eine Verheißung aus dem Hesekiel 36, 27, wo es heißt, ich will meinen Geist in euer Inneres geben, sagt Gott, und ich will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Satzungen wandeln und meine Weisungen beachten und tatsächlich ausführen. Und ich denke, die Berufung zur Freiheit ist die Berufung zum Leben im Geist. Und was das bedeutet, möchte ich anhand dieser 7 Prinzipien für ein Leben im Geist heute mit uns nochmal zusammen durchgehen. Und Paulus steigt sehr nahtlos ein, hier in Kapitel 6. Manche Bibelübersetzungen haben da gar keine Überschrift, sondern führen einfach fort aus Kapitel 5 und ihr werdet merken, dass Paulus hier wirklich sehr, sehr direkt in dieses Kapitel einsteigt. Und Leben im Geist ist das erste Prinzip, heißt dem anderen in Liebe helfen. Und in den ersten 2 Versen bringt der Apostel Paulus das so aus, drückt er das so aus, Brüder, wenn auch ein Mensch von irgendeinem Fehltritt übereilt wird, dann sollt ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen mit einem sanftmütigen Geist zurechthelfen, wobei du dich selbst, jetzt spricht Paulus nicht die Gruppe an, sondern dich, jeden Einzelnen, wobei du dich selbst vor jeglicher Versuchung hüten musst. Und dann wieder an alle gerichtet, tragt einander die Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Man könnte ja denken, Christen leben im Geist und dann gibt es gar keine Schwierigkeiten, aber wir haben ja schon drüber gesprochen, über die 2 Hunde und da merken wir schon, ganz so einfach ist das noch nicht. Auch wenn wir 1. Korinther 13 haben, wo ganz klar beschrieben ist, was es heißt, einander zu lieben, wissen wir, wenn wir ehrlich sind, dass wir diesem Maßstab auch nicht immer genügen. Und so leben wir in einer Gemeinschaft, sind gemeinsam unterwegs, leben im Geist in einer Gemeinschaft und dann stellen wir fest, dass wir diesem Maßstab nicht genügen und vielleicht ein Bruder oder eine Schwester einen Fehler begeht, eine Sünde begeht. Und hier sagt der Apostel Paulus, es ist wichtig und es gehört zu der Liebe dazu, dass wir einander da zurechthelfen. Und ich denke, der Herr Jesus hat das auch sehr deutlich gemacht in Matthäus 18, wie das so geschehen hat. Und ich glaube, dass Paulus das hier voraussetzt und da auch anknüpft, ja, wenn er sagt, ihr, die ihr geistlich seid, sollt mit einem sanftmütigen Geist zurechthelfen. Und da spielt er an Jesus an, der sagte, ne, wenn du deinen Bruder sündigen siehst oder deine Schwester, dann gehst du erstmal alleine hin. Ne, du redest nicht erstmal mit 3 anderen Leuten, habt ihr das auch gesehen? oder wie schlimm ist das denn? Was mache ich jetzt bloß? Du machst es auch nicht in einer geistlichen Form, dass du sagst, im Hauskreis, oh, bitte betet für mich, ich muss den Bruder oder die Schwester XY, ich habe gesehen, wie die das und das gemacht haben und das ist ja total falsch und so weiter und jetzt weiß ich nicht, wie ich, ne? Also all diese Dinge tun wir nicht, sagt Jesus, sondern wir gehen möglichst direkt hin und versuchen dieser Person nicht zu sagen, wie falsch die alles ist, sondern ihr zurechtzuhelfen, einen natürlich zu konfrontieren und zu sagen, hey, das ist, was ich gesehen habe, ich glaube, das ist nicht in Ordnung, aber gleichzeitig mit einem sanftmütigen Geist in Liebe zu sagen, hey, ich habe das gesehen, ich glaube, das ist nicht hilfreich. Vielleicht hat die Person eine andere Meinung darüber. Vielleicht haben wir es auch falsch gesehen. Vielleicht haben wir die Situation falsch eingeschätzt. Kann ja alles passieren, ne? Deswegen ist es so wichtig, da in Liebe hinzugehen. Und erst dann, wenn wir das Gefühl haben, da ist wirklich eine Sünde vorgefallen, aber die Person ist nicht einsichtig, sie ist nicht bereit zu hören, erst dann suchen wir quasi einen weiteren Zeugen oder jemand, der uns da unterstützt, so wie Jesus das in Matthäus 18 uns lehrt. Das können Menschen sein, die mitbeteiligt waren, das können Menschen sein, die einfach geistlich reifer sind, sowas wie vielleicht der Hauskreisleiter oder ein Seelsorger oder auch wir als Älteste. Das können verschiedene Leute sein, was auch immer hilft, um diese Person zu gewinnen. Ja, und da auch wieder, ne, nicht zu sagen, so jetzt sind wir zwei gegen einen, ja, jetzt zeigen wir ihn mal so richtig und waschen ihm den Kopf, sondern immer mit einem sanftmütigen Geist, dass sie sagen, es geht darum, dem anderen in Liebe zu helfen und nicht dem anderen zu zeigen, wie falsch er ist und wie richtig wir sind. Und erst wenn das nicht klappt, sagt Jesus, dann soll man es vor die Gemeinde bringen und meistens, ich glaube in 90, wahrscheinlich mehr als 90% aller Fälle, haben sich dann, wenn man, spätestens wenn man zu zweit, zu dritt mit der Person gesprochen hat, haben sich die Dinge gelöst. Aber wenn nicht, dann bringe ich es erst vor die Gemeinde. Und so lehrt uns der Herr Jesus, wie wir einander dienen. Und Paulus, er sagt, das ist nicht nur, wenn etwas falsch ist, sondern auch vielleicht, wenn etwas schwer ist. Und manchmal hängt das auch zusammen. Ja, so wie beim Willi, ja, dass keine böse Absicht war, so eine Verbrecherkarriere hinzulegen. Er ist irgendwie da reingerutscht, ja, hat nicht die Unterstützung bekommen, viele Dinge haben gefehlt. Und so ähnlich sagt Jesus auch, Leben im Geist heißt, dem anderen in Liebe zu helfen, das heißt, ihm die Hand zu reichen, zu sagen, zu helfen, ja, damit man überhaupt rauskommen kann aus falschen Verhaltensweisen oder einfach aus schwierigen Situationen. Ja, Paulus sagt im Vers 2, tragt einander die Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja, was ist das Gesetz Christi? Wir wissen es aus dem Johannesevangelium. Es ist die Liebe füreinander, wo wir, wie wir jetzt in 1. Korinther 13 auch sehr ausführlich gelesen haben. Also, wie gesagt, wenn ihr keine Idee mehr habt, wie ihr jemand mit Liebe begegnen sollt, dann schlagt die 1. Korinther 13 auf und dann lest ihr nochmal Schritt für Schritt alles durch. Und ich bin mir sicher, ihr werdet 2, 3, 4 Ansatzpunkte finden, wie man jemandem helfen kann. Sei es, dass jemand wirklich in Sünde verstrickt ist und Hilfe braucht, zurechtgebracht werden muss. Oder auch, dass jemand einfach in einer schwierigen Situation ist. Und ich denke, wir alle hängen mal durch. Ja, mal geht es uns vielleicht dann auch schwer, vielleicht sind wir krank. Vielleicht haben wir schweres Leid. Vielleicht haben wir so einen Willi in unserer nächsten Umgebung, wo wir sagen, ich kann nicht mehr, ich weiß es nicht, wie ich diesen Menschen helfen soll. Es tut mir echt leid. Und da halt eben wollen wir einander helfen und lieben. Das ist, was der Apostel Paulus sagt, das Leben im Geist. Es ist ganz interessant, dass er in Kapitel 6 hier so direkt ansetzt. Und wie gesagt, der Galaterbrief und auch die anderen Briefe von Apostel Paulus sind voll von Beispielen, was es heißt, Leben im Geist, nämlich dem anderen in Liebe zu helfen. Und dann setzt Paulus fort in Vers 3 und 4. Ich habe das mal so formuliert, sich nicht auf Kosten anderer zu profilieren. Er sagt, wenn allerdings jemand meint, er sei anders, sei etwas, obwohl er doch nichts ist, dann betrügt er sich selbst. Jeder aber soll sein eigenes Werk prüfen und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. So, das ist sehr verklausuliert formuliert. Ein paar Dinge sind hier ein Thema. Ich glaube, das eine ist das Thema, wie man sich selbst beurteilt. Also, es gibt so eine Studie, glaube, die ist schon ein bisschen älter. Da hat man Männer befragt, wie würden sie sich einschätzen? So, und da haben, also als Ehemann. Und da haben dann 84% gesagt, ja, ich würde mich als einen überdurchschnittlichen Ehemann einschätzen. Ich weiß nicht, die 16%, die das nicht gesagt haben, vielleicht lebten die schon in Scheidung oder so, ich weiß es nicht, was da der Anlass war, dass sie sich tatsächlich als nicht überdurchschnittlichen Ehemann betrachtet haben. Aber 84% waren überzeugt, sie sind überdurchschnittlich gute Ehemänner. So, rein mathematisch gesehen gibt es eine einzig richtige Antwort und die ist 50% sind überdurchschnittliche Ehemänner und 50% sind unterdurchschnittliche Ehemänner. Ne? Also das ist rein mathematisch, ist das so. So, das ergibt dann eine Lücke beziehungsweise ein sehr weites Feld von Leuten. 34% haben sich offensichtlich selbst überschätzt, auch wenn man nicht sagen kann, wer jetzt von denen im Einzelnen sich selbst überschätzt hat, aber 34%, das ist schon eine enorme Zahl. Und das zeigt, dass gerade Selbstüberschätzung, auf die Paulus ja hier auch zu sprechen kommt, dass das ein echtes Problem ist und ein Problem sein kann. Dass wir uns selbst höher einschätzen, besser einschätzen, als wir sind. Und meistens passiert dieses Einschätzen dadurch, dass wir uns vergleichen. Und das ist das zweite Problem, dass man sich nicht nur selbst überschätzt, sondern dass man eben anfängt, sich zu profilieren auf Kosten anderer durch Vergleiche. Also, ne, dass man sagt, okay, ich bin ja besser als der, also bin ich überdurchschnittlich. Ne? Und wie das halt so ist im Leben, gibt es ja immer jemanden, der besser ist als man selbst, beziehungsweise auch immer der schlechter ist als man selbst oder zumindest nach der eigenen Einschätzung. Und dieses Vergleichen ist wirklich ein Gift. Und Paulus sagt, das ist völlig falsch. Ja, wenn du meinst, du bist etwas, was du gar nicht bist, also wenn du dich selbst überschätzt, dann betrügst du dich. Und du sollst dir quasi selbst an deine eigene Nase packen, im übertragenen Sinne, und sollst dein eigenes Werk prüfen. Und dann wirst du Ruhm haben, hier sagt das die Luther-Übersetzung, und nicht, und zwar nicht im Blick auf den anderen, also nicht im Vergleich zu dem anderen sollst du dich profilieren und gut dastehen, sondern im Vergleich zu dir selbst, also zu dem, was in deinem Leben schon gut klappt, wo das Leben im Geist, ne, wo der eine Hund gut gefüttert worden ist und da etwas draus erwachsen ist, und nicht im Vergleich zu anderen. Also ganz, ganz wichtig. Und wie können wir das prüfen? Ich glaube, die Bibel gibt uns da einige gute Beispiele und selbst im Galaterbrief, wenn wir in Galater 5 zum Beispiel aufschlagen, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, allein die Liste an Werken des Fleisches in Galater 5 von Vers 19, da gibt es einiges, woran wir uns prüfen können. Und wie gesagt, denkt daran, dass es nicht darum geht, mich im Vergleich zu anderen zu prüfen und auf den anderen zu schauen und zu sagen, schau mal, ja, also das mit dem Streit und mit der Eifersucht, das klappt bei dem nicht, sondern es geht darum, dass ich den Maßstab an mich selber dran lege, eben nicht im Vergleich zum anderen. Ganz wichtig, ne? Nicht auf Kosten anderer sich zu profilieren, sondern sich selbst ehrlich vor Gott zu prüfen. Oder dann im positiven Sinne, wenn man die Frucht des Geistes nimmt und dann halt eben diese verschiedenen Eigenschaften, die der Apostel Paulus hier nennt, und das ist ja auch nur eine exemplarische Liste, anzulegen und zu sagen, okay, wie stark ist denn die Liebe, die Freude, der Frieden, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, der Glaube, die Sanftmut, die Selbstbeherrschung, all diese Dinge, wie weit bin ich denn da schon gewachsen? Aber auch, ne, deswegen sagt Paulus ja auch, er prüfe sich im Blick auf sich selbst, ne, zu gucken, okay, bin ich denn gewachsen? Und wenn Gottes Geist in uns am Werk ist, dann werden wir wachsen. Ja, und es ist ja auch wirklich schön zu sehen und zu erleben, dass Gott in unserem Leben am Werk ist und dass durch Gottes Geist auf einmal unsere Demut wächst oder unsere Liebe. Ja, wo wir sagen, hier wäre ich jetzt völlig ausgerastet, aber durch den Geist hat Gott mir in dieser Situation geholfen, geduldig zu sein oder liebevoll zu reagieren, sanftmütig zu reagieren, die Wogen zu glätten, anstatt weiter zu wirbeln, dass es immer stärker auf die Spitze getrieben wird. Ne? Aber eben nicht das Vergleichen mit dem anderen, sondern das Vergleichen mit dem Wachstum, das Gott uns geschenkt hat. Das zweite Prinzip, Leben im Geist, heißt, sich nicht auf Kosten anderer zu profilieren. Und ich glaube, da gehört sehr viel Demut dazu. Und ich fand eine folgende Definition von Demut ganz hilfreich. Und zwar, jemand hat immer gesagt, Demut heißt nicht, dass ich weniger von mir selbst denke, sondern dass ich einfach weniger an mich selbst denke. Ja, das ist ein feiner Unterschied. Manchmal denken wir, ja, Demut heißt, ich tue so, als kann ich nichts und wüsste ich nichts und so. Darum geht es gar nicht, sondern es geht nicht darum, dass wir weniger von uns selbst denken, sondern dass wir weniger an uns selbst denken. Zu sagen, es geht gar nicht um mich. Ja, es geht um Gottes Ehre und darum, meinem Mitmenschen die Liebe zu schenken, die Gott mir geschenkt hat und ihm zu unterstützen. Und da setzt dann auch das dritte Prinzip an, nämlich, ich habe lange überlegt, ob ich das nicht einfach zu den Versen dazu tue, aber ich glaube, dass hier doch nochmal eine kleine Dimension dazukommt, die auch wichtig ist für das Leben im Geist, nämlich Leben im Geist heißt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Der Apostel Paulus sagt in Vers 5, denn jeder wird seine eigene Last tragen. Und vielleicht seid ihr auch schon drüber gestolpert. Hä, wieso sagt er vorher, wir sollen einander die Lasten tragen und jetzt auf einmal soll jeder seine eigene Last tragen? Ich fand das sehr hilfreich, wie das die NEU übersetzt. Denn jeder hat genug an seiner eigenen Verantwortung vor Gott zu tragen. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, uns selbst lassen wir aber nicht helfen. Ganz im Gegenteil, ne? Wir brauchen auch alle Hilfe. Aber es gibt eben Dinge in unserem Leben, wo wir verantwortlich sind. Und jeder trägt erst einmal die Verantwortung für sich selbst. Ja, wie wir unser Leben gestalten, welchen Hund wir füttern, ja, ob wir im Geist leben oder ob wir uns vom Fleisch, von unseren eigenen selbstsüchtigen Begierden einfach treiben lassen. Und hier sagt der Apostel Paulus uns quasi nochmal deutlich, Leben im Geist heißt, dass ich Verantwortung für mich selbst übernehme. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob dir das eher leicht oder eher schwer fällt. Ich merke, dass manche Menschen sich wirklich schwer damit tun, zu sagen, ich bin verantwortlich. Man könnte sagen, mindestens für meine Reaktion. Es gibt viele Dinge im Leben, die uns begegnen. Komische Menschen, schwierige Situationen, Leid, Schmerz, Krankheit, Tod. All diese Dinge, auf die wir vielleicht gar keinen Einfluss haben, auch wie wir gemacht sind. Aber worauf wir immer einen Einfluss haben, ist, wie wir auf diese Dinge reagieren. Ja, dieser eine Moment zwischen dem Auslöser der Situation, der Schwierigkeit, dem Problem und unserer Reaktion. Dafür sind wir verantwortlich, sagt der Apostel Paulus. Und es ist wichtig, dass wir im Geist leben und Verantwortung für uns selbst übernehmen. Und das vierte Prinzip ist, ich habe das mal überschrieben, großzügig und unermüdlich Gutes sehen. Und hier nimmt Paulus wieder, ich sag mal so, ein bisschen sich mehr Zeit und Raum, das nochmal ein bisschen stärker auszuführen. Und es gibt in den paulinischen Briefen, eigentlich in jedem der Briefe, eine Passage, die ungefähr ähnlich ist zu dieser, die wir jetzt gleich lesen und besprechen wollen. Und dieses Bild, das vom Sehen und Ernten, werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen, das tatsächlich nicht nur bei Paulus immer wieder vorkommt, sondern auch schon bei Jesus. Also das scheint wirklich ein ganz, 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 ganz wichtiges Prinzip zu sein, das immer und immer wieder vorkommt. Und er setzt dann an in Vers 6, wer aber im Wort unterrichtet wird, soll den, der ihn unterrichtet, an all seinen Gütern teilhaben lassen. Und setzt dann fort in Vers 7, irrt euch nicht, sagt der Apostel Paulus, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein egoistisches Fleisch sät, ja, wer den fleischlichen Hund füttert, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Und ewiges Leben meint nicht nur ein Leben, das niemals zu Ende geht, sondern es meint auch ein Leben, das einfach eine unendlich wertvolle und unendlich wertvoll ist. Also eine unendlich wertvolle Qualität in sich trägt. Lasst uns aber, sagt er ab Vers 9, unermüdlich das Gute tun. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht aufgeben. Solange wir also Zeit dazu haben, lasst uns Gutes tun an allen. Am meisten aber an den Genossen des Glaubens. Also die Brüder und Schwestern, mit denen wir gemeinsam an den Herrn Jesus Christus glauben und ihm gemeinsam unser Leben im Geist führen. Das Gesetz von Säen und Ernten, darauf möchte ich hier noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, das hier zum Tragen kommt. Es ist zum einen das Verständnis, dass alles, was wir im Leben tun, Auswirkungen hat. Ja, unser Tun, das Böse wie das Gute, wirkt sich aus. Und ganz ehrlich, man könnte Geschichten über Geschichten erzählen, wie das tatsächlich wahr ist. Wie sich zum Beispiel in Familien immer und immer wieder gleiche Muster wiederholen. Zum Beispiel Scheidungen. Ja? Dass man im Prinzip fast schon sagen muss, ja, wenn die Eltern geschieden sich haben scheiden lassen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kinder sich werden scheiden lassen, so groß, dass man fast schon die Uhr danach stellen kann, wann das passiert. Und Paulus sagt, das Gleiche, was im Bösen gilt, ja, dass Sünde immer wieder neue Sünde hervorbringt, und das Wichtige ist ja auch, wir sehen ein Samenkorn, aber wir ernten Hunderte, das Vielfache davon. Und so ist es auch mit dem Sehen. Wenn wir das Böse sehen, selbstsüchtig sehen, dann entsteht nicht nur einmal das Gleiche nochmal, sondern es breitet sich aus. Und Paulus sagt, das gleiche Prinzip von Säen und Ernten gilt auch im Guten. Und es ist wichtig, den Teufelskreislauf des Bösen zu durchbrechen, dadurch, dass wir umkehren und dass wir im Vertrauen auf Gott Erneuerung erfahren und auch in der Gemeinschaft miteinander. Paulus hat das ja schon besprochen, dass wir einander korrigieren, also damit es eben nicht so weit kommt, dass auch wieder die nächste Generation in der Scheidung endet oder was auch immer die Familientragödie ist, die einen vielleicht da über Generation und Generation begleitet. Also wir können das durchbrechen und gleichzeitig können wir durch das Gute tun, durch das Gute sehen, können wir einen Segenskreislauf in Gang setzen, wo quasi aus der einen guten Tat, der einen Tat der Liebe, einen Tat der Sanftmut, der Vergebung, des Kümmerns, was auch immer diese gute Tat ist, Paulus ergrenzt das hier in keiner Weise ein. Er sagt, daraus erwächst quasi eine Frucht, ein Vielfaches von dem bisschen, was wir gesät haben. Und deswegen macht Paulus am Ende quasi auch nochmal diesen Sack zu in Vers 9 und 10 und sagt, lasst uns deswegen unermüdlich, also ohne müde zu werden und wisst ihr, Gutes tun und den Teufelskreis des Bösen zu durchbrechen und einen neuen Segenskreislauf zu Gottes Ehre zu starten, das ist Knochenarbeit. Also ich weiß nicht, wer von euch, ich bin nicht so mit dem grünen Daumen, aber wer von euch vielleicht gerne im Garten macht, der weiß, wie mühsam Säen und Ernten ist und alles, was dazwischen ist, ja, mit Unkraut jäten und was man da nicht alles machen muss, damit am Ende tatsächlich auch die Saat aufgeht. Also das ist jetzt nicht so leicht. Und auch wenn wir durch den Geist wissen, dass Gott uns die Kraft letztlich dazu gibt und dass er auch das Wachstum schenkt und das Gedeihen, das liegt ja auch alles in Gottes Hand, aber auch allein dieses Sehen der guten Tat kann manchmal sehr, sehr ermüdend sein. Und Paulus sagt, bleibt da dran, weil ihr werdet ernten. Ihr werdet ernten, eine Frucht, die Ewigkeitswert hat. Und ich glaube, ich habe das auch immer wieder gesagt und ich glaube hundertprozentig daran, das Einzige, was auf der Erde Ewigkeitswert hat, sind Menschenleben. Weil Menschen und Menschenseelen sind das Einzige, was diese irdische Welt überdauern wird in die Ewigkeit. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir hier der Aufforderung von Apostel Paulus folgen und sagen, anstatt das Böse zu sehen, ja, wollen wir uns da korrigieren lassen, wir wollen Verantwortung übernehmen und wir wollen es durch Gottes Geist helfen lassen, eben demütig zu sein, Sünden abzulegen, schlechte Gewohnheiten abzulegen und immer mehr uns darauf zu konzentrieren, dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes das Gute tun. Manchmal im Kleinen. Ja, die Saat von großen Bäumen ist häufig sehr, sehr klein. Aber Gott, er nimmt das und lässt daraus etwas Großes scheinen. Lass uns nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wir werden ernten. Und meistens nicht nur wir, sondern Generationen nach uns. Vielleicht erinnert ihr euch, wer die 10 Gebote mal auswendig gelernt hat, da gibt es ja auch diesen Passus, ja, dass Gott bis in tausende Generationen die segnen wird, die ihm lieben und ihm folgen. Deswegen das Prinzip von großzügig und unermüdlich Gutes sehen so wichtig, dass wir das beherzigen. Ganz besonders, sagt Paulus, für die Glaubensfamilie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss ehrlich zugeben, mir fällt es in meiner Familie eigentlich am schwersten, wirklich das zu leben. Wenn man in der Öffentlichkeit ist, dann, wie soll man sagen, fällt es einem ein bisschen leichter, sich gut zu benehmen. Ne? Aber zu Hause, wo ich sag mal so, sind ja nur unsere, so, ja, man kennt sich doch schon von der Kindheit und so weiter, oder, ne, man ist ja immer zusammen und da ist ja auch schon alles irgendwie schon mal vorgekommen, ne, da fällt es mir persönlich, glaube ich, am schwersten, wirklich zu sagen, hey, und das hier ist nicht einfach, ich lasse mich gehen und, ne, mach den Knopf auf und leg mich aufs Sofa und, so, ich bin zu Hause angekommen und jetzt kann ich mich treiben lassen, sondern gerade dort in der Familie, sagt Paulus, ne, also hier in Bezug auf die Gemeinde, auf die Glaubensgenossen, aber ich glaube, das lässt sich auch auf die Familie anziehen, gerade dort eben dieses Prinzip zu sehen und im Blick zu behalten und zu sagen, nein, gerade in Bezug auf meine Eltern und meine Kinder und auf meine Ängsten, meine Ehepartner, meine engsten Freunde und Familie, meine Geschwister hier in der Gemeinde, im Hauskreis, gerade bei denen, ist es so wichtig, dass wir nicht müde werden, das Gute zu sehen, das Böse auszumerzen, immer weiter zurückzustreichen, weil wir dort am allerersten und am allermeisten die Frucht dieser sehen und sehen im Sehenmäßigen, ja, werden, wenn sie dann aufgeht und Früchte trägt. Also Leben im Geist heißt großzügig und unermüdlich Gutes sehen. Da, wo wir sind, egal unter welchen Umständen, aber ganz besonders in unserer Glaubensfamilie. Und dann macht der Text so ein bisschen einen Abbruch. Paulus schreibt hier in Vers 11, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe mit meiner eigenen Hand. Also, als ob er jetzt sagt, so, wir wissen ja von Paulus, dass er sich immer wieder hat Briefe einfach diktieren lassen, also er hat diktiert und dann wurde das aufgeschrieben. Und hier sehen wir, das war beim Galaterbrief offensichtlich auch so, wir wissen nicht, wer genau bis jetzt alles da in schön leserlicher Handschrift geschrieben hat, so sagt Paulus, und jetzt schreibe ich mit meiner Hand und ihr seht, was für große Buchstaben das sind. Wahrscheinlich, manche vermuten, dass er irgendwie ein Augenleiden hatte oder so und deswegen halt eben da scheinbar besonders große Buchstaben machen musste, dass er überhaupt sieht, was er dort schreibt. Er sagt, jetzt schreibe ich es mit meiner eigenen Hand. Und das ist ganz wichtig. Das war auch so ziemlich der Anlass für diesen Brief. Wir haben ja immer wieder darüber gesprochen. Er setzt dann fort. Vers 12, die vor anderen gut dastehen wollen, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Mir sei es aber fern, mich zu rühmen, sagt Paulus, außer des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder gilt die Beschneidung etwas, noch das Unbeschnittensein. Entscheidend ist die neue Schöpfung. Und alle, die sich an diesem Maßstab halten, sagt Paulus, auf denen liege Friede und Barmherzigkeit, auch auf dem Israel Gottes. Hier knüpft Paulus nochmal an das Grundanliegen des Galaterbriefs. Er erinnert nochmal und sagt, warum ich eigentlich schreibe, ist genau dieses Problem mit der Beschneidung. Ja, wo Leute da sind, die euch weismachen wollen, ihr sollt euch beschneiden lassen, nur dann könnt ihr wirkliche Christen sein. Und Paulus hat ja den ganzen Brief argumentiert und gesagt, dass das so nicht geht. Also die Beschneidung selbst macht uns zu keine Christen, ganz im Gegenteil. Und hier wird er nochmal sehr persönlich und sagt, schaut euch nochmal ganz genau an, was die Motive dieser Leute eigentlich sind und wo das herkommt. Das ist nämlich nicht das Leben im Geist, sondern das ist das Leben im Fleisch, das hier zum Tragen kommt, unter dem Deckmantel einer religiösen Zeremonie und Form. Und Ich habe lange hin und her überlegt, wie ich das so versuche, mal auf einen Punkt zu bringen. Und ich glaube, letztlich kann man es vielleicht am besten so sagen. Leben im Geist, sagt Paulus hier in diesem Abschnitt nochmal ganz deutlich, dass wir von innen heraus verändert werden. Nicht durch die Anpassung der äußeren Form werden wir zu neuen Menschen, sondern vor allen Dingen, wie wir es auch aus Hesekiel heute gelesen haben, durch die Erneuerung unseres Herzens, unserer innersten Beweggründe, Motive, Überzeugungen. Letztlich, unsere Identität muss verändert werden. Vielleicht hilft euch diese Illustration. Stellt euch ein glückliches Schwein vor. Also so wie das hier, ne? So richtig fett im Matsch. Und wisst ihr, das Schwein will da gar nicht raus, weil es so toll ist, im Matsch sich zu wälzen. Das ist das beste Umfeld für ein glückliches Schwein. Matsch. Und egal, wie sehr man sich bemüht, sagen wir mal, keine Ahnung, der Präsident kommt vorbei und wir denken uns, die Schweine müssen noch mal sauber sein und so weiter. Wir müssen die irgendwie hübsch machen, so mit Schleifchen dran und so weiter. Ne? Stellt euch das mal vor. Das wird gestriegelt und gebürstet und gewaschen. Und kaum ist der Präsident weg oder vielleicht sogar während er schon noch da ist, das Schwein, sobald es das nächste Matschloch sieht, es wird wieder zu einem glücklichen Schwein. Im Matschloch. Das ist das ganz natürliche Biotop. Das ist das Paradies für Schweine. Matsch. Wie kriegt man so ein Schwein da raus? Wahrscheinlich gar nicht. Höchstens mit Gewalt für kurze Zeit. Und jetzt stellt euch mal so ein schönes, kuscheliges Schäfchen vor. Ein Schäfchen mag es auf der Wiese zu grasen. Aber wisst ihr, was es gar nicht mag? Matsch. Nie im Leben kriegst du ein Schäfchen freiwillig in Matsch rein. Und wenn es da mal reinfällt, dann wird es versuchen, so schnell wie möglich aus diesem Matschloch rauszukommen. Und wenn wir ein glückliches Schwein aus dem Matsch bekommen wollen, dann gibt es nur einen einzigen Weg. Wir müssen irgendwie aus diesem Schwein ein Schäfchen machen. Und das ist, was passiert, wenn Gottes Geist in unserem Leben aus uns eine neue Schöpfung macht. Wisst ihr, da wird nicht aus einem glücklichen Schwein ein sauberes mit Schleifchen gemacht, sondern da wird aus einem glücklichen Schwein ein glückliches Schäfchen gemacht. Und es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Und der Apostel Paulus, er haut hier auch wieder sehr deutlich in diese Kerbe. Und letztlich ist das Evangelium im Kern auch nichts anderes, als dass Gott sagt, egal wie sehr du dich anstrengst, wenn du ein Schwein bist, landest du glücklich und zufrieden im Schlamm, in der Sünde. Egal, was deine Lieblingssünde ist, sie wird dich immer locken und dahin ziehen. Und du wirst froh sein, wenn du es endlich wieder geschafft hast, wenn du den Knopf wieder aufmachen kannst und endlich wieder in deinem Matschloch bist. Es sei denn, dass Gott durch ein Wunder aus dir ein Schaf gemacht hat. Dann mag es sein, dass du, ob bewusst oder unbewusst, da irgendwie in dieses Matschloch fällst, aber du wirst sofort merken, hier gehöre ich nicht rein. Dieses Matschloch ist eine Sauerei. Ich muss hier raus, so schnell wie es nur geht, um wieder sauber zu werden und ein glückliches Leben als Schaf zu führen. Und nichts anderes bietet uns Jesus Christus an. Ich möchte nochmal die Worte des Apostel Paulus vorlesen aus dem Kapitel 2. Wo ich glaube, wo er das nochmal sehr deutlich auf den Punkt bringt, ab Vers 16. Dort sagt Paulus, weil wir aber wissen, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird. Also nicht dadurch, dass jemand kommt und sagt, liebe Schwein, du brauchst eine Schleife und musst ordentlich geschrubbt werden. Er sagt, das reicht nicht. Sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gelangt, damit wir durch den Glauben an Christus gerecht werden und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Wenn wir aber, während wir danach suchen, durch Christus gerecht zu werden, auch selbst als Sünder erfunden werden, ist Christus dann ein Diener der Sünde? Auf gar keinen Fall, sagt Paulus. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so mache ich mich selbst zum Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, sagt Paulus, damit ich für Christus lebe. Also er sagt, das Schwein ist tot und das Schaf lebt jetzt in Christus. Und dann in Vers 20, ich lebe, doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist nochmal die Worte des Paulus zu benutzen, wie wir aus Schweinen Schafe werden können. Und das Prinzip, das hier wichtig ist, ist, dass Leben im Geist heißt, von innen heraus verändert werden, eine neue Identität bekommen, ein neues Wesen, eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch zu sein. Es ist so wichtig, dass wir uns dieses nochmal ganz, ganz bewusst machen. Denn nur so können wir wirklich ein Leben im Geist führen. Und wenn du noch nicht Jesus als deinen Herrn angenommen hast, wenn du dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast, wenn du noch nicht erlebt hast, dass Jesus aus dir einen neuen Menschen gemacht hast, dann ist die gute Botschaft die, dass heute der Tag sein kann. Noch lädt Jesus ein. Er sagt, kommt her zu mir alle. Ich will euch zu neuen Menschen machen. Ich möchte euch von innen heraus verändern. Und wenn du vielleicht ein Schaf bist, ein Kind Gottes, aber in Sünde lebst, dann möchte ich dich einladen, durch die Kraft des Heiligen Geistes diese Veränderung von innen heraus zu erleben. Hör auf zu versuchen, von außen ein Schleifchen dran zu machen, einen Schein aufzubauen und zu wahren. Lass das sein. Lass dir helfen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch Brüder und Schwestern, die aufmerksam sind und dir gerne helfen. Nicht, weil sie besser sind, sondern weil Jesus uns dazu befähigt und beauftragt hat, dass wir wirklich von innen heraus neue Menschen werden. Und das dann auch äußerlich sichtbar wird, das steht außer Frage. Aber nur außen ein paar Dinge schnippschnapp zu verändern, machen aus uns noch keinen Menschen. Wir müssen von innen heraus verändert werden. Und das kann nur durch Jesus Christus und durch seinen Geist geschehen. Und Paulus kommt hier zum Schluss, Vers 17. In Zukunft mache mir niemand weiter Mühe, sagt er, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Ich glaube, das ist hier die Anspielung darauf, dass er sagt, ich habe mit Christus gelitten und für Christus gelitten. Ja, vielleicht seine Augen leiden, wo er Gott mehrmals gebeten hat, im 2. Korintherbrief können wir das nachlesen. Und Gott hat gesagt, lass dir an meine Gnade genügen. Durch deine Schwäche möchte ich groß werden. Die Verfolgung, die er erlebt hat, von außen, aber auch von innen. All das, sagt Paulus, ich habe mit Christus gelitten. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Prinzip. Manchmal glauben wir ja, das Evangelium ist so toll und wenn wir dann erst Schafe geworden sind, dann wird alles gut. Noch nicht. Wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Noch müssen wir häufig leiden. Und er macht sogar diesen Menschen, die da die Christen beschneiden wollen, den Vorwurf, er sagt, ihr versucht Leiden zu vermeiden. Ihr wollt von den Juden, die das für nötig halten, ihr wollt nicht von denen einen auf den Deckel kriegen. Und deswegen führt ihr da überhaupt so einen Eiertanz auf. Ja, ihr wollt Leiden vermeiden, aber er sagt, zum Leben im Geist gehört auch das Leiden mit Christus. Ich möchte dich ermutigen, wenn du vielleicht gerade wirklich leidest, ich meine nicht selbstverschuldetes Leid, wo wir die Folgen unserer Sünde ausbaden müssen, sondern wo wir wirklich Christus nachgefolgt sind und dadurch in Schwierigkeiten geraten sind, weil wir in einer gottlosen Welt leben, die sich gegen uns und gegen Gottes Prinzipien wendet. Dann möchte ich dich ermutigen. Halte durch. Leiden mit Christus gehört dazu. Durch Leiden führt Gott uns zur Herrlichkeit. Und der letzte Punkt, das letzte Prinzip ist, Leben aus der Gnade. Leben im Geist heißt, aus der Gnade leben. Paulus schließt diesen Brief. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Wir denken manchmal, die Gnade ist etwas, wo wir schuldig geworden sind und dann schenkt Gott uns quasi die Vergebung und dann versuchen wir aus eigener Kraft und so weiter irgendwie unser Leben zu führen. Oder das gilt nur für die frommen Teile, aber auf der Arbeit da, ne, oder zu Hause im Garten, da machen wir das dann aus unserem eigenen Vermögen und Können. Die Wahrheit ist, dass alles, was wir sind und was wir haben, ob wir es für wahr halten oder nicht, ob wir an Gott glauben oder nicht, eine Gabe Gottes ist, eine Gnade Gottes ist, weil wir nichts davon verdient haben. Unser Leben haben wir nicht verdient. Die Gesundheit, die wir haben und auch noch das bisschen Gesundheit, das wir haben, um hier morgens in den Gottesdienst zu gehen, das ist alles ein Geschenk Gottes. Es gibt nichts, was du hast, was Gott dir nicht gegeben hat. Völlig unverdient, aus Gnade. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, das könnte man vielleicht sogar überall diese Dinge schreiben, das Leben im Geist heißt, Leben aus der Gnade. Immer in dem Wissen, egal was kommt, wir erwarten alles von Gott und wir sind auch hundertprozentig von Gott abhängig. Und wir folgen Gott und wir führen ganz bewusst in Verantwortung vor Gott dieses Leben im Geist, weil wir wissen, dass Gott die gute Saat aufgehen wird und daraus etwas macht, das wir niemals hätten selber machen können. Dass er uns zu Menschen macht, die wir niemals hätten werden können. All das, selbst im tiefsten Leid, wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo wir sagen, ich kann nicht mehr. Es tut so weh, dass wir da wissen, es ist alles Gnade. Und am Ende macht Gott es gut. Ich möchte schließen mit dieser Aussage. Leben im Geist hat viele verschiedene Facetten, aber letztlich lässt sich das, glaube ich, gut zusammenfassen. Es heißt, gemeinsam Jesus nachfolgen. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und er sagt, kommt her und kommt in mein Joch. Und wir denken dann immer, oh, jetzt fängt's an, jetzt wird's schwer. Aber mit Jesus im Joch zu gehen, heißt ja, dass Jesus direkt an unserer Seite ist. Dass wir in seine Richtung gehen, dass er mitzieht. Dass es keinen Schritt gibt, wenn wir unter seinem Joch sind, wo er nicht da ist. Mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seinem Beistand, mit seiner Weisheit. Leben im Geist heißt gemeinsam Jesus nachfolgen. Jesus ruft seine ersten Jünger, in Markus können wir das nachlesen. Er sagt, kommt und folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke bei Fischen meistens so an so einen einsamen Angler mit Hut, so der dann leise vor sich hin angelt, ne? Und dann irgendwann, wenn er den richtigen Köder, den richtigen Moment, so beißt dann irgendein Schiff an, Fisch an und dann zieht man das Ding raus und hat gefischt. Jesus hatte, glaube ich, und seine Jünger, sie hatten ein anderes Bild von Fischen. Das war Fischen. Das war natürlich eine harte Arbeit, aber es war immer eine Gemeinschaftsarbeit. Es war nie alleine. Wir kennen das selbst aus den Berichten. Ne? Die Jünger sind mindestens zu zweit in einem Boot. Und dann zum Teil noch Jesus dabei. Wenn Jesus sagt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, der uns zu Menschenfischern machen möchte, dann können wir das nur gemeinsam tun. Und ich glaube, dass gerade das sechste Kapitel, wenn wir da nochmal durchgehen, wie oft er euch und ihr sagt, da wird es deutlich. Nur wenn wir gemeinsam Jesus nachfolgen, können wir ein Leben im Geist führen. Es ist nicht nur etwas, das jeder für sich in seinem stillen Kämmerlein tut. Das ist auch wichtig. Aber viel wichtiger ist dieses Gemeinsam. Und dazu lädt Jesus uns ein, aus seiner Gnade heraus ein Leben zu führen im Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, wo wir nicht mehr allein sind und jeder für sich, sondern wo jeder Verantwortung für sich übernimmt und für den anderen da ist. Das wünsche ich uns, das wünsche ich als Gemeinde, das wünsche ich mir persönlich, dass wir dieses Leben im Geist zum Ausdruck bringen und dass die Menschen, wenn sie unser Leben sehen, Gott da drin entdecken. Seine Gnade, seine Liebe, seine Treue, seine Demut, all diese Dinge, die Gott widerspiegeln in dieser Welt. Amen.